Austern. Für die einen eine Luxusspeise für die besondere Gelegenheit, für die anderen kommt das überhaupt nicht in Frage. Viel zu glitschig, sagen sie. Stimmt beides nicht, sagt Rolf Breitmar. Und der Mann muss es natürlich irgendwie wissen. Er importiert seit vielen Jahren sehr viele Austern nach Deutschland, kennt sich gut mit diesem Produkt aus, denn er isst es auch selber regelmäßig in größeren Mengen und er verkauft es in seinem Café de Bretagne in Düsseldorf. Ein Gespräch über eine ganz besondere Muschel, heute hier im Brunch-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr dabei seid.
Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Seit 250 Millionen Jahren gibt es Austern auf diesem schönen Planeten. Und erst seit 125.000 Jahren ist der Mensch sie. Auch das ist allerdings schon eine recht beachtliche Zeit. Irgendwie hat es also Tradition, dass man Muscheln aufknackt und den Inhalt verspeist. Und wieso man das tut, wie das genau geht und was man dabei beachten muss, das spreche ich heute mit einem absoluten Austern-Experten, mit Rolf Breitmar vom Café de Bretagne in Düsseldorf. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast.
Guten Morgen.
Schön, dass wir hier sein dürfen, an einer Ecke des Düsseldorfer Karlsplatzes. Wenn wir aus dem Fenster und der Tür rausgucken, dann sehen wir den Karlsplatz, der voll ist heute, unter anderem mit französischen Fußballfans. Die Europameisterschaft ist in der Stadt. Und Franzosen gehören auch zu guten Kunden, die pilgern tatsächlich nach Düsseldorf, um hier bei ihnen Austern zu essen. Das ist verrückt, oder?
Ja, so ganz viele Läden, wo man so ganz viele unterschiedliche Austern bekommt, gibt es in Deutschland grundsätzlich eigentlich eher nicht.
Ja, na gut, aber die Franzosen könnten ja auch in Frankreich Austern essen.
Das tun sie ja auch. Die Auster, das ist das Lustige und war für mich eigentlich auch in der Hauptmotivation, so einen Austernladen im Endeffekt, sage ich mal flapsig, ja, in 2011 zu eröffnen. Die Franzosen betrachten die Auster als sehr gesundes, normales Lebensmittel, was regelmäßig als Vorspeise gegessen wird. Mhm. Und in Düsseldorf insbesondere, aber in Deutschland allgemein, ist das mehr ein Schickimicki. Mhm. Na, Essen,
sag ich mal. Ja, ein bisschen schon. Wir reden gleich mal drüber, ob das berechtigt ist. Können Sie sich noch an Ihre allererste Auster erinnern?
Ja, da war ich ungefähr 12 oder 13, weiß ich nicht mehr genau. Die war in Paris.
Aha.
Und da muss ich auch wirklich sagen, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, mit dieser ersten Auster war ich direkt Austern-Fan. Aber ich fand sie nicht unangenehm. Hm. Das Problem war in dem Alter damals, dass man gesagt hat, na gut, schmeckt ganz gut, schmeckt nach Meer, schmeckt nach Salzwasser, aber es ist eigentlich eine relativ ein teures Gericht, ein teures Essen, wenn man das ins Verhältnis setzt, zum Beispiel zu einer Fischsuppe, wo ja Kochkunst hintersteckt und viel Arbeit hintersteckt, einfach eine rohe Muschel, ja, so, und deswegen hat man die dann erstmal wieder nicht gegessen.
Interessant, ne? Das ist ja eigentlich fast schon gegensätzlich zu vielen Gastrophilosophien, die heute kursieren, die sagen, je ursprünglicher man mit einem Produkt einfach verzehren kann, je weniger man damit machen muss, in Anführungsstrichen, weil die Produktqualität an sich so toll ist, desto besser ist es eigentlich. Ja. Und das ist ja bei der Auster schon so, oder? Man isst eigentlich nicht so viel mehr außer die Auster, wenn man sie isst.
Ja, ja, genau. Also es geht wirklich dann um das Produkt und das ist auch gut und richtig. So, wie gesagt, ich war damals 13, sage ich jetzt einfach mal, und dann hat man ein anderes Verhältnis zu den Dingen und sieht ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis, was dahinter steckt. Man weiß ja erstmal auch gar nicht den Wert der Auster zu würdigen, sprich die Arbeit, die in der Aufzucht und Kultivierung und so weiter
steckt. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, Ihre Eltern hätten das gesagt mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, aber das haben Sie schon mit 13. Naja, Sie sind glaube ich, Volkswirt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, die Diplomökonom.
Diplomökonom.
Also schon Wirtschaftswissenschaft, okay. nicht nur Volkswirt.
Entschuldigung, aber ich meine, gut, okay, dann erklärt sich das so sofort die Karrierewahl. Sie kennen ja bestimmt dann auch die Geschichte des Restaurant- und Gastrokritikers Jürgen Doller, also der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, der die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei Jahrzehnte seines Lebens sich nach eigener Beschreibung ziemlich wüst ernährt hat, nämlich hauptsächlich von Pommes und Currywurst, wenn ich das mal so paraphrasieren darf, bis er dann eines Tages seine erste Auster gegessen hat und gedacht hat, Mensch, es gibt so viel mehr im Leben, das gucke ich mir jetzt genau an. Und jetzt ist er ja sozusagen ein Geschmackspapst in Deutschland und schreibt Bücher darüber, wie sich Geschmäcker im Mund entfalten und die Feinheiten sozusagen, wie man die richtig rauskitzelt. Das ist erstaunlich, eine Auster hat das bewirkt.
Ja. Das ist auch so beim Verzehr der Auster, also auch das ist immer eins unserer wichtigsten Dinge hier im Café de Bretagne, den Gästen wirklich auch zu erklären, wie man eine Auster richtig isst, um dann auch das maximale Vergnügen zu haben. Mhm. Also sag mal, der Worst Case ist, wenn einer hingeht und zerrt mit einer Gabel das äußere Fleisch aus der Auster heraus und schluckt das runter. Mhm. Dann hat er einfach nur einen extrem teuren Schluck Salzwasser gehabt. Der Witz ist im Endeffekt, den Muskel mit abzutrennen, weil ich sage immer, dieser Muskel, der Auster, ist das Pendant der Jakobsmuschel. Das ist nämlich der gleiche Muskel, der die Jakobsmuschel zuhält.
Also dieses weiße Stück medaillonartiges Muschelfleisch, was man von der Jakobsmuschel kennt, das ist das eigentlich.
Ganz genau. Das ganz genau. Okay. Und das sollte man halt unbedingt mitessen, weil das hat natürlich eine ganz andere Konsistenz, hat einen anderen Biss.
Ja.
Und dann macht das auch Spaß, mindestens vier, fünfmal auf die Auster zu beißen, die durchzukauen. Und durch das Durchkauen merkt man auf einmal, wie der Geschmack kommt und dann kommt diese Geschmacksvielfalt.
Mhm.
Und dann ist man auch irgendwann in der Lage, wirklich die unterschiedlichen Zuchtgebiete herauszuschmecken.
Das können Sie.
Ja.
Krass. Ich meine, gut, Sie essen viele Austern, Sie verkaufen ja auch viele Austern, ne?
Ja.
Wie viel ungefähr?
Pro Woche 5.000.
Und alle so im gastronomischen Geschäft oder kommen die Leute auch und holen sich ein Kästchen ab für zu Hause?
Ja, ein Kästchen nicht, aber wir haben schon einen Einzelhandel. Und ich sag mal, über den Einzelhandel werden sicherlich auch pro Woche so 200 Austern laufen. Aber das, also das Gros ist einfach wirklich das Gastronomische, also wirklich vor Ort essen.
Ja. Ja. Im asiatischen Raum, wenn ich richtig informiert bin, isst man Austern ja tendenziell gegart als Teil eines Gerichts. Im Westen, in Anführungsstrichen, eher roh.
Mhm.
Warum ist das so? Warum isst man die Auster hier gerne roh?
Tja, das muss ich passen bei der Frage. Also in Japan werden die natürlich auch roh gegessen, gehört ja auch zu Asien. Die Chinesen machen natürlich gerne Soßen, Suppen und sowas daraus. Ja.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich mit den unterschiedlichen Geschmäckern zu tun hat, wie man mit den Nahrungsmitteln umgeht und wie man die verarbeitet.
Ja.
Also ganz krass, ich war jetzt jüngst in Amerika. Die Amerikaner essen die tendenziell gerne mit Ketchup, mindestens aber mal mit Tabasco. Und dann werden die gratiniert, bis man von der Auster gar nichts mehr schmeckt. Ne? Dieses klassische Thema Rockefeller mit Spinat und Hollandaise und so weiter.
Schön grün wie die Geld-Dollar-Noten. Ne?
Ja, ja, genau. So, warum machen die das? Ja, weil sie keinen Geschmack haben. Das sag ich jetzt mal.
Aber das ist eine interessante Frage, die ich mich auch tatsächlich im Vorhinein gestellt habe. Ich bin ja, wie Hörer dieses Podcasts wissen, schwanger und kann deswegen im Moment keine rohen Austern verzehren. Und ich habe neulich mit einem Koch darüber gesprochen, wie das denn ist mit Fisch und gesagt, ich finde Fisch schon okay, wenn der durch ist. Er muss nicht für mich so glasig noch sein, was ja in vielen Gastronomien eigentlich eher der Standard ist und was vielleicht auch unter den wahren Gourmets gewissermaßen als besser gilt. Also da, ne, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Banause. Wie sehen Sie das denn mit der Auster? Tut man der Gewalt an, wenn man sie gart? Sollte man das einfach prinzipiell aus seinem Vokabular streichen sozusagen? Oder kann das auch mal okay sein und auch was Schönes mit der Auster machen?
Nein, das ist absolut okay. Und man kann also wirklich auch den Geschmack der Auster heben, indem man sie beispielsweise auch mariniert, was wir schon mal gerne anbieten und solche Geschichten.
Mhm.
Da spricht nichts dagegen.
Ja.
Wo ich immer ein Problem mit habe, ist, wenn ich eine Austernverköstigung mache und jetzt wirklich den Geschmack, den unterschiedlichen Geschmack aus unterschiedlichen Regionen herausfinden will, dann hilft mir das wenig, wenn ich die mit Tabasco, Worcestersoße, Zitrone, wem auch immer zu
da wird man nicht mehr viel von haben. Ne?
Genau, das ist eigentlich das Ding. Aber ich esse auch gerne mal eine gratinierte Auster. Wir gratinieren die dann beispielsweise mit einer Rui oder einer Kräutercreme frech.
Ja, Rui ist oder so eine rote Mayonnaise im Prinzip.
Ja, es gibt keine Mayonnaise.
Mit Safran ist das, glaube ich?
Ja, auch.
Hm? Okay, verstehe, ja. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Okay, also mit anderen Worten, prinzipiell ist schon eine gute Idee, wenn man einfach mal wissen will, was ist das eigentlich und wie funktioniert das, dass man schon roh einsteigt, ne? Habe ich richtig verstanden? Und jetzt müssen Sie aber bitte nochmal die Technik erklären. Wir reden jetzt erstmal nicht darüber, wie man das Ding aufkriegt, weil ich glaube, das ist eine Wissenschaft für sich. Aber
ist auch nicht so schwer.
Nee, aber ja. Also jetzt mal gesetzt den Fall, ich komme zu Ihnen und bestelle aus, dann bekomme ich es ja wahrscheinlich Muschelschalen sozusagen, geöffnete Muschelschalen mit dem Fleisch da drin.
Genau.
Was muss ich dann tun?
Sie nehmen ein kleines Messer, mit ein bisschen Übung reicht aber auch schon die kleine Austerngabel, die immer dazu gegeben wird. Und lösen dann, die Auster hängt in der unteren Schale, also der obere Deckel der Auster wird ja aufgemacht.
Ja.
Dann kriegen Sie die in der Schale serviert. Und dann lösen Sie im Endeffekt den Muskel, mit dem das Fleisch an der unteren Schale fest ist. Diesen Muskel müssen Sie abtrennen. Mhm. Alles andere ist lose.
Mhm.
So, und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder nimmt man jetzt die Auster in die Hand und schlürft die. Das ist der Begriff halt Austern schlürfen.
Mhm.
Ich selber finde immer, da ist mir persönlich zu viel Wasser dann noch drin. Also nehme ich die Gabel und nehme dann wirklich die Auster raus und dann kommt eben das Thema mindestens viermal kauen.
Ja.
Und dann entwickelt sich der ganze Geschmack und da kommt wirklich dann Freude auf.
Ja, ne? Ich verstehe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser Kauprozess für manche Leute gewöhnungsbedürftig ist, weil so eine rohe Auster hat natürlich unterschiedliche Konsistenzen, sage ich mal. Was habe ich da im Mund? Worauf kaue ich da rum eigentlich? Wie fühlt sich das an?
Sie kauen auf reinem Eiweiß. Das mit den Konsistenzen stimmt, wenngleich ich auch öfter schon mal höre von Nicht-Austern-Liebhabern, das ist so glibberig. Das stimmt wiederum nicht.
So sieht das erstmal aus. Ne?
Das hängt aber von der Art der Auster ab.
Ah, okay.
Da müssen wir uns vielleicht erstmal drüber unterhalten, über welche Austern wir reden, über welche Qualität. Weil das ist eigentlich das Maß der Dinge, jetzt wenn es auch um den Biss geht.
Ja,
ne?
Also da müssen wir, genau, das sollten wir tun. Ich vermute, es hat was damit zu tun, wo die Auster herkommt und wie groß sie ist, die Qualitäten.
Mhm. Zum einen, ich hole einfach mal aus.
Bitte.
Die Auster wird ja, oder machen wir andersrum, wir reden jetzt erstmal über die französischen Austern, weil das ist ja hier mein Thema. Mhm. Es gibt andere Regionen, wo es etwas anders läuft. So, in Frankreich kann man sagen, werden 95% aller Austern werden im Arcachon-Becken gezüchtet.
Mhm.
So, und dann werden die von den sogenannten Ostrikultur.
Wo ist das Arcachon-Becken?
Nördlich von Bordeaux, südlich der Bretagne.
Okay.
Ja, da ist Île de Ré, Île d'Oloron, Marennes-Becken, das ist so diese Region. Und da werden die vermehrt. Ne? So, und jetzt kommt der Ostrikultur, das ist der Austernveredler. Produzent auch, Hersteller, der kauft die Austern dort in einem Alter zwischen 2 und 6 Monaten. Je jünger die sind, umso günstiger kauft er die ein. Mhm. Je älter die sind, umso niedriger ist die Sterblichkeit. Ne? So, und dann werden diese Austern in Metallsäcke gesteckt und ins Meer ausgesetzt und unterliegen dann den Gezeiten.
Mhm.
Und so wachsen die jetzt im Endeffekt 3, 3,5 Jahre vor sich hin. Der Ostrikultur muss die teilweise umlagern, muss mindestens 2, 3 Mal im Jahr diese Säcke durchschütteln und wenden, damit die sich möglichst gleichmäßig entwickeln und auch nicht aneinander backen oder an diesen Metallsäcken sich festbacken in dem Wachstumsprozess.
Ja. Das heißt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wenn wir von Austern reden, reden wir in der Regel von Zuchtaustern. Wir reden ganz, ganz selten nur von wilden Austern.
Ganz genau.
Okay.
Ja. Mhm. Die gibt es aber natürlich auch, da kann ich auch noch was zu sagen. So. Jedenfalls, das sind so die klassische Zuchtauster.
Mhm.
Dann werden die nach 3, 3,5 Jahren geerntet, kann man sagen. Das heißt, der schmeißt sich diese Metallsäcke auf sein Amphibienfahrzeug. In dem Moment, wo die jetzt rauskommen, werden die teilweise in Frankreich schon verkauft als Huître de Parc. Das sind Austern aus dem Park.
Mhm.
Die gehen aber gar nicht in den Export, weil die sind jetzt wirklich direkt aus dem Meer und insofern nicht wirklich gereinigt.
Mhm.
Jetzt passiert dass die Austern in sogenannte Clairs kommen, in die Becken bei dem Austernhersteller. Und da läuft über Pipeline-bezogenes Meerwasser durch Filteranlagen, auch UV-Filtern, gereinigt, keimfrei. Also das Wasser wird gefiltert, mit Druck durch diese Clairs gespült und dort liegen maximal 150 Austern auf einem Kubikmeter Wasser.
Mhm.
In den Clairs, auch an Portalkränen, unterliegen also nach wie vor den Gezeiten, werden also immer im 6-Stunden-Rhythmus hoch und runter gefahren. Und in dieser Phase werden die gespült, gereinigt, ne, weil die sonst noch aus dem Meer Algenpartikel, bisschen Sand oder sowas enthalten können, bei dieser Huître de Parc.
Ne? Ja.
So, und dann haben wir nach einer Woche Minimum, ne, mit diesem Maximalbesatz 150 auf 1 Kubikmeter Wasser, haben wir die erste Qualität und das ist die Fin de Clair.
Okay.
Viele Leute glauben beispielsweise, dass das irgendeine Austernart, eine Rasse oder irgendwas. Nein, es ist die erste Qualitätsstufe.
Okay.
Die heißt Fin de Clair.
Die direkt da rauskommt aus dem Reinigungstank
ganz
gewissermaßen.
Genau. So.
Und das ist was besonders Tolles.
Ja, das ist die erste Qualitätsstufe, die eigentlich üblich ist, die jeder eigentlich so kennt, wenn man Austern essen will.
Ja.
90% der Leute sagen, ich möchte eine Fin de Clair.
Okay.
Weil das ist gängig.
Gut.
Dahinter steckt, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz als erstes sagen, es gibt in Europa 2 Sorten von Austern, unterschiedliche. Die wir jetzt gerade besprochen haben, heißt lateinisch Crassostea gigas und ist eigentlich eine Pazifik-Auster.
Mhm.
Die ureuropäische Auster heißt Ostrea edulis und ist jetzt heute bekannt als Belong-Auster oder Flach-Auster. Ja.
Und wie unterscheiden die sich?
Zum einen, die Belong liegt immer unter Wasser, deswegen hat die auch eine andere Form und eine andere Konsistenz und auch weniger Flüssigkeit. Und die vermehren sich auch anders. Aha. Also beide Austern-Typen sind ja Zwittertiere.
Ja.
Die eine wechselt ihr Geschlecht jährlich, die andere unregelmäßig. Die kann drei Jahre weiblich, vier Jahre männlich sein. Und dann gibt die Auster eben so August, je nach Wassertemperatur, bis Anfang September, manchmal sogar schon Ende Juli, geben die ihre jeweiligen Flüssigkeiten, also bei der Crassus thiagigas, bei der Hohlauster, geben die beide ihre Flüssigkeiten ins Meer ab, kommen zusammen und dann gibt es neue junge Austern.
Aha.
Bei der Austria edulis, bei der Flachauster, wird die weibliche Auster also in der Schale praktisch befruchtet.
Und schmecken die auch unterschiedlich?
Ja, die schmecken schon sehr unterschiedlich, sehr deutlich. Das ist wieder schwierig im Geschmack zu beschreiben. Also die Belong-Auster ist die Auster, die bei uns wirklich polarisiert. Ich habe jede Menge Leute, die sagen, das ist die einzig wahre und beste Auster. Und die beschreiben die dann als nussig. Mhm. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, geht gar nicht, mag ich nicht, weil der fehlt ja so ein bisschen auch die Frische, weil die ja viel weniger Wasser hat. Und die sagen, oh, die ist muffig.
Okay. So, ich verstehe.
Ist der Geschmack beschrieben.
Wir kamen ja von der Konsistenz her, gerade vorhin.
Die ist bei der Austria edulis natürlich eine viel festere Konsistenz.
Aha.
Ne? Eine viel festere Konsistenz.
Und das ist für Einsteiger eher
schwierig.
Okay, ich verstehe. Ja, also mit anderen Worten, die Pazifik-Auster ist das Einsteigermodell.
Ja, und dann aber am besten in der nächsten Qualitätsstufe, die jetzt nach der Findeclair kommt, kommt die Spezial-Leclair.
Okay.
So, und der Unterschied ist der, die wird einfach deutlich länger mit einem niedrigeren Besatz gespült. Die Anforderungen heißen höchstens 75, nämlich Hälfte von 150, auf 2 Kubikmeter Wasser.
Und was hat das für einen Effekt auf den Geschmack letztendlich? Ich stelle mir vor, dass dann mehr rausgespült wird, was andere Aromen mit sich bringt.
Nein, der Witz an der Sache ist, die durch diese Definition des Besatzes haben sie auch die Nahrungskonkurrenz definiert.
Ja.
Wenn die Austern im Meer heranwachsen in dem Sack, liegen die ja übereinander, sind mittendrin welche außen und so weiter, und die kriegen unterschiedlich Nahrung und deswegen wachsen die unterschiedlich groß und werden unterschiedlich fett.
Ja.
Und in dem Prozess ist auch so eine Qualitätsoptimierung, die Franzosen nennen das, die werden aufgefettet.
Mhm.
Die werden also fleischiger in dem Moment.
Okay.
Und über das Fleischige werden die auch milder.
Okay.
Jetzt gibt es also beispielsweise auch viele Austernfans, die sagen, wir mögen keine Speziale, weil die schmeckt schon ein bisschen mild und beliebig.
Mhm.
Das Terroir, wie beim Wein, das kann man auch gut vergleichen, schmecke ich eher bei der Findeclair.
Ich verstehe.
Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Das ist die bessere, die schlechtere. Und die schmeckt so.
Es kommt drauf an, was man will.
Genau.
Okay, aber das heißt mit anderen Worten, es wird fast gemästet eigentlich, die Auster
genau.
dann nochmal, ne?
Ganz
okay.
genau.
Ich verstehe, alles klar.
Und dann gibt es, um das abzuschließen, noch sogenannte Superspeziale. Und die sind dann teilweise wirklich 6 Monate, 8 Monate in den Clairs.
Ja.
Bis hin, das ist eine andere Art von Zucht. Also haben wir auch streckenweise die Tabouriech-Auster, die kommt dann aber aus dem Mittelmeer, aus dem Bassin de Thau.
Mhm.
Da wird jede Auster an eine Metallstange geklebt und entwickelt sich praktisch frei im Meer.
Ja.
Und damit die den Gezeiten unterliegen kann, weil die haben zu wenig Gezeiten eigentlich im Mittelmeer, werden diese Gestänge, an denen die Austern kleben, im Gezeitenrhythmus über solarbetriebene Pumpen hoch und runter gefahren. Extrem aufwendiger Prozess, aber natürlich eine extrem qualitätsvolle Auster, weil die ja frei sich im Meer entwickelt hat. Die ist extrem fleischig, extrem geschmackvoll, aber auch extrem teuer leider.
Und dann gibt es ja auch noch diese Nummern.
Genau. Und die Nummern sind im Endeffekt Größen. Ja? Die Amerikaner sagen XL, L, S, M oder wie auch immer. Und bei den Franzosen bezeichnen die verschiedene Grammzahlen. Man kann sich eigentlich gut merken, eine Nummer 2 sind ungefähr 100 Gramm.
Mhm.
Eine Nummer 3 sind ungefähr 85 Gramm. Eine Nummer 1 sind so 130, 135 Gramm. Also je kleiner die Zahl, umso größer die Auster. Ne, und dahinter steckt im Endeffekt die Grammzahl, also ein 100er Korb, 96er Korb, Fin 2 wiegt halt 10 Kilo.
Ich verstehe.
Ein 100er Korb, Fin 3 wiegt 8 Kilo.
Gut, ne? Also eine kleine Nummer, große Auster, und heißt eine große Auster auch bessere, höherer Preis wahrscheinlich?
Ja.
Und schmeckt das auch besser oder ist das egal? Ansichtssache.
Ist Ansichtssache. Was wir beobachten, was interessant ist, den Russen kann es immer nie groß genug sein. Die essen also überwiegend die Einser. Und die Franzosen essen viel lieber die Kleinen.
Aha.
Und der Hintergrund...
Da kann man mehrere von essen.
Ja, ja, das ist eins. Ja, ich sag mal so, vom echten Fleisch, glaube ich, macht das nicht mal den Unterschied. Das ist halt voluminöses, mehr Wasser. Das ist halt einfach größer. Ne?
Ja, ja.
Im Übrigen wichtig auch da zu wissen, die Austern sind jetzt nicht jünger oder älter. Die werden, das ist also wirklich die gleiche Charge, die aus dem Meer geholt wird,
aussortiert. Aber Sie hatten erzählt, es kommt darauf an, wo die im Sack gelegen haben sozusagen.
Ja, das entwickeln die sich, aber dann werden die praktisch, dieser Sack wird jetzt aussortiert und dann ist das wie bei Menschen, große, kleine, dicke, dünne und dann werden die sortiert, gehen raus. Manchmal ist das auch ein bisschen grenzwertig, was die Franzosen mit ihrer Kalibrierung machen. Also da finde ich in einem Dreierkorb eine riesen Auster, die eigentlich in die Einser gehört und umgekehrt. Also das ist mehr so ein Durchschnittswert, aber man sieht das schon, das ist schon okay.
Ja.
Ne?
Okay, wenn Sie jetzt Ihr letztes Mal zusammenstellen, und natürlich müssen es Austern sein, welche Auster liegt dann bei Ihnen auf dem Teller?
Bei mir?
Ja.
Muss ich auch wirklich sagen, sehr unterschiedlich, wie ich Lust und Laune habe. Also eine meiner Favoriten sind die Perle Blanche und Gelardot, die sind ja Speziale aus dem Marennbecken. Aber natürlich von meinem Hauptlieferant Jean-Luc Legal in Plougastel, die Finde Claire und vor allen Dingen auch die Premium von ihm, das ist dann eben eine super Speziale, sind sensationell.
Mhm.
Und bei der Belong ist es eben wirklich so, manchmal habe ich totalen Heißhunger, da muss ich unbedingt Belongs essen, dann auch lieber die großen, wirklich mehr von. Und manchmal ziehe ich dann halt meinetwegen eine Gelardot vor. Also das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ne? Ich kann auch immer nicht sagen, dass ich jetzt heute Abend lieber ein Entrecote oder ein Rinderfilet. Ne? Das ist beides Rind. Ne?
Okay. Und wie viel Austern essen Sie so pro Woche?
Ach ja Gott, weiß ich nicht. Ich sag mal 20, 30 Stück im Schnitt, würde ich sagen.
Hm.
Zur Wareneingangskontrolle machen.
Schwieriger Job, aber jemand muss ihn machen. Normalerweise kriegt man ja ein halbes Dutzend, ne?
In Frankreich normalerweise ein Dutzend.
Okay.
Ein halbes Dutzend ist schon für Anfänger.
Lächerlich.
Nein, aber...
aber das macht ganz schön satt, das Zeug. Ich meine, Sie haben gesagt, reines Eiweiß, ne? Das ist.
Ja, aber es geht ja.
Okay.
Also, wie gesagt, wenn man, habe ich gerade gesagt, 100 Gramm für eine Fin 2, dann hat man vielleicht ein Fleischgehalt von vielleicht 10 Gramm oder so etwas da drin,
okay,
ne? Aber also so richtig satt macht das nicht, zumal es ja keine Kohlenhydrate, keine Fette hat oder so. Das sind ja dann die Sattmacher dann im Endeffekt dazu.
Ja.
Ne?
Aber deswegen ist es auch eine schöne Vorspeise, ne?
Genau. Ne? Ja. Und man sensibilisiert die Geschmacksnerven ganz, ganz gut. Und was eben auch wirklich wichtig ist zu wissen, die Auster ist somit das bestüberwachteste Lebensmittel überhaupt, was im Markt ist. Also bei meinem Austernlieferant fährt dreimal am Tag eine amtliche Stelle mit Booten durch die Buchten und entnimmt Wasserproben.
Ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, sonst hat man ja keine Chance zu wissen, was die Auster so in ihrer Lebenszeit alles für Schwermetalle oder was auch immer verdaut hat. Was trinkt man dazu? Außer Champagner?
Champagner würde ich sogar von abraten.
Ja.
Also ganz klassischen Weißwein, leichten Weißwein.
Mhm.
In der Bretagne wird üblicherweise Muscadet getrunken. Mhm. In Südfrankreich der Pic Bleu de Pinot im einfachen Bereich. Aber Sauvignon Blanc geht immer. Ob das jetzt ein Touraine ist, ob das ein Sancerre ist, ob das ein Polyphémé ist. Ich selber bin eigentlich eher wirklich der klassische Fan der klassischen Sache. Wenn ich die so roh esse, ja, ist ja auch eine Sache. Eine gratinierte Auster, die jetzt schon mal auch so ein bisschen schärf und andere Geschmäcker hat, da kann man auch gut mal einen Chardonnay, einen Chablis auch zu trinken oder so etwas. Aber diese einfachen, leichten Weine, ne, mit dem Meerwasser, so, man fühlt sich wie im Urlaub einfach. Das ist irre. Ne?
Ja. Wobei ich muss sagen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein oder andere Craft Beer mittlerweile ganz gut dazu funktioniert.
Dann sind wir im Spezialbereich, ja, das funktioniert. Und was eine Empfehlung von mir auch immer ist, Süßwein. Aber nicht jeder, sondern wirklich hier Richtung Haute-Sauterne.
Hm.
Ja. Weil das ist eine eigene Süße, also eine Auslese, Spätlese, was auch immer. Deutsche Weine funktioniert gar nicht.
Nee.
Schmeckt weder der Wein noch die Auster. Aber ein Haute-Sauterne ist sensationell. Diese Süße und diese spezielle Süße mit der Salzigkeit der Auster. Was genauso super funktioniert, im Übrigen in der Bretagne auch häufig gemacht wird, ist Cidre zum Beispiel.
Ja, ja, auch schön.
Champagner, sag mal, ich sage jetzt mal, Bösfachleute machen es meistens nicht. Ne? Das ist dann eher wieder, ich will was darstellen oder so. Ne?
Ach, das hat ja gelegentlich seine Berechtigung, wenn ich das mal hier in Düsseldorf sagen darf.
Nein,
aber
es wird auch Leute geben, die das geschmacklich natürlich so besonders gut ist. Also nochmal, es soll jetzt nicht despektierlich sein.
Nee, alles gut.
Aber man beobachtet
das. Ich finde halt so rein philosophisch hat Champagner ja, finde ich, etwas, das klingt jetzt komisch für Champagner, aber es hat fast, finde ich, oft was, asketisch ist das falsche Wort, schlankes geschmacklich. Mhm. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch gut Luft lässt auch. Ja. Ne? So, ja. Deswegen wäre ich.
Und warum ich mich so ein bisschen despektierlich dazu geäußert habe, ist einfach, weil mir ist das zu blubberig.
Ja, okay.
Das stört dann bei der Auster so ein
okay,
bisschen.
Okay, ich verstehe.
Aber nochmal, alles
Geschmack.
Too much
of a good thing sozusagen. Ne? Das genau. Ist ein bisschen viel des Guten vielleicht. Ich meine, jeder muss es machen, wie er meint. Und Sie haben ja schon gerade gesagt, Sie sind da kein Ideologe, sondern Sie sagen, was funktioniert, funktioniert. Mögen Sie mir zeigen, wie man eine Auster aufmacht?
Sehr gerne.
Okay. Dann machen wir das. Was haben wir denn jetzt hier für schöne Austern?
Ich habe mal zwei unterschiedliche mitgebracht. Zum einen ist das jetzt hier eine Finde Marenne.
Ja.
Also das heißt die erste Qualitätsstufe, aber aus dem Marennebecken.
Ja.
Kommt aus der Nähe von der Ile d'Oléron.
Okay.
Und das ist die Premium von dem Jean-Luc Le Gall, meinem Hauptlieferanten aus der Bretagne.
Okay.
Ganz bewusst andere Größe. Das hier ist eine Nummer 3. Das ist eine Nummer 2.
Ja.
Und dann kann man, wenn wir so aufhaben, gleich mal sehen, wie sich das auch von dem Fleisch entwickelt.
Okay, dann erzählen Sie mal, wie geht das jetzt, ohne dass man sich die Finger abschneidet. Also das Erste, was ich sehe, ist, Sie haben nicht so einen Kettenhandschuh.
Genau, also die Kettenhandschuhe verkaufen wir formal. So im Gespräch verkaufe ich sie ungern, weil es bringt nichts. Also für Leute, die, weiß ich nicht, dreimal im Jahr eine Auster aufmachen, ist es extrem teuer. Die Dinger sind super teuer, weil aus Edelstahl und so weiter. Und man braucht sie tatsächlich nicht. Ich nehme immer gerne ein Handtuch in die linke Hand. Ich bin Rechtshänder, weil die Auster selber natürlich hier so ein bisschen scharfkantig ist und vielleicht auch Schalen abspringen, dass man sich an der Ecke nicht schneidet.
Okay, man muss sie gut festhalten offensichtlich.
Man muss sie gut festhalten. Dann sollte das Scharnier, das ist also jetzt hier diese Spitze der Auster, zu einem selber zeigen.
Mhm.
Ja. Dann haben wir einmal den Deckel und eben die Hohlauster jetzt in dem Falle. Und es geht im Ergebnis darum, dass man den Muskel unter dem Deckel, sauber möglichst unter dem Deckel, abtrennt. Und dann kann man den Deckel abheben und schon ist die Auster praktisch servierfertig.
Jetzt lebt die noch?
Ja, sollte sie.
Und wenn Sie sie aufmachen, ist sie aber dann tot?
Genau. Okay. Also auch da habe ich schon viele philosophische Gespräche darüber geführt. Weil das ist ja ein Weichtier, ein Weichtier ohne Herz, Lunge und ohne Hirn.
Ja.
Woran bemessen sie jetzt Leben und Tod?
Okay.
So, und das ist jetzt meine These. In dem Moment, wo ich dir den Muskel durchgeschnitten habe, kann die sich weder vermehren noch Nahrung aufnehmen, dann ist vorbei. Und dann, so, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Franzosen öffnen die Austern eigentlich immer hier von der Seite.
Ja.
Ja. Weil das ist der kürzeste Weg, um zu dem Muskel zu kommen. Der liegt immer im oberen Drittel und im ersten Drittel rechts. Also das heißt, genau hier liegt jetzt der Muskel, den es gilt, unter dem Deckel abzutrennen. Dafür ist es aber auch wichtig, das Messer so in die Hand zu nehmen.
Ja.
Das heißt, zwischen Daumen und Zeigefinger die Klinge in der Hand zu haben.
Moment, welches Messer denn überhaupt?
Ein Austernmesser.
Okay, muss man haben.
Sollte man haben. Anderem. Ich habe es auch schon mit Schraubenzieher und Teppichmesser versucht, aber
als Sie sehr verzweifelt waren. Okay, verstehe.
Nein, also es empfiehlt sich, die Dinger sind noch nicht so teuer.
Okay.
Sollte man
aber
eigentlich
immer
dabei haben.
Aber um es zu beschreiben, es ist kurz, es ist spitz.
Ja.
Und, aber es hat jetzt keinen, also es hat irgendwie eine Klinge, aber die ist oben so
also
an den
die
beiden
hat eigentlich
Seiten quasi.
Keine wirklich scharfen Seiten, die ist halt.
Es geht mir um
spitz.
Die Hebelwirkung eigentlich.
Ja, hebeln so, ja, seitlich hebeln, keinesfalls so, weil man sonst Messer möglicherweise abbricht.
Ach, das wäre auch erfolgt.
Aber das zeige ich. Also wichtig ist, das Messer wirklich so in die Hand zu nehmen, zwischen Daumen und Zeigefinger an der
oben
Klinge.
An der Klinge tatsächlich. Also jetzt gucken noch so 2 Zentimeter Klinge oben zwischen Ihren Daumen und Zeigefinger heraus.
Richtig.
Und weil da aber keine Schneide ist an dem Messer, ist das nicht so schlimm, ne?
Ganz genau.
Mhm.
Und dann kann ich zwischen Deckel und Schale.
Was sagen Sie vielleicht, man muss erstmal gucken, wo der überhaupt ist, der
richtig.
Deckel und die Schale. Ne?
Und genau das ist auch das Problem. So, hier kriege ich es. So klemme ich jetzt rein und kann dann Klack machen.
Okay.
Wenn ich jetzt ein Problem habe, das zu finden, gibt es die zweite Möglichkeit. Und dann gehe ich unten ans Scharnier.
Ja.
Aber auch da, achso, im Übrigen nochmal zurück. Hier geht es darum, wenn ich jetzt hier reingehe und mir bricht hier ein bisschen Schale ab, dann kann ich nur sag mal, ist der Zeigefinger die Bremse, dass ich mir das Messer nicht in den Daumen stecke. So, wenn ich das so in die Hand nehme, also nur am Griff festhalte,
dann geht's
rutscht ab, dann stelle ich mir in den Daumen. Ist mir also schon hinreichend oft passiert und dann weiß man das irgendwann.
Da wäre natürlich der Handschuh nicht schlecht, wenn ich das nochmal sagen darf.
Ja, aber wenn man die Technik weiß und das richtig macht, erübrigt er sich.
Okay,
so, und dann gibt es das zweite Ding am Scharnier und da bitte nicht genau am Scharnier, weil da ist die harte Stelle, sondern entweder links oder rechts daneben, ist etwas weich und man kann das Messer wunderbar ansetzen, sehr einfach. So, und dann brauche ich eigentlich nur, ich bin jetzt links vom Scharnier,
ja.
Und das brauche ich nur einmal da reinzustecken, so steckt das Messer drin und drehe das Messer jetzt über das Scharnier und drehe das einmal hoch.
Ja.
Und das ist dann das, wie nennen die das, Austern brechen, glaube ich. Oder knacken. Das, wir knacken Austern, das war das Knacken. Und arbeite mich jetzt, weil jetzt habe ich praktisch die schöne Stelle, wo ich mich hier jetzt hocharbeiten kann. Halte das.
Sehen Sie den Scharnier, Sie sehen die Lücke quasi und können da, das Messer steckt schon drin.
Das Messer praktisch hochziehen und kann jetzt hier unten hochgehen.
Okay, aber ganz wenig Arbeit ist es nicht, ne? Wenn ich das mal so.
Ja, ich bin aus der Übung ein bisschen raus.
Das kann ich mir nicht vorstellen bei Ihnen. Wer knackt denn sonst Ihre Austern?
Na, ich habe das schon.
Sie haben Ihre Leute dafür, ne?
Ein paar Leute, die das gerne übernehmen.
Okay,
so. Jetzt ist das Nächste, was wichtig ist, wenn man die Austern jetzt einfach mal so geöffnet hat, dass man einfach mal guckt und hier am Rand so ein bisschen Dreck wegmacht.
Ja.
Und was wir auch immer machen, einmal das
ausschütten.
Weil es kann trotz des Reinigungsprozesses eine Woche in den Klärs immer noch irgendwo so ein bisschen mal Sand oder was drin sein. Und jetzt können Sie beobachten schon bei der frischen Auster, wie sich wieder Wasser bildet. Ich habe also das erste Wasser weggekippt. Jetzt bildet sich das sogenannte zweite Wasser, was auch Austernmilch genannt wird. Was natürlich jetzt viel reiner, viel sauberer ist als das schon Wochen alte Wasser. Das wird feucht. So, jetzt machen wir mal, also ich esse die jetzt erstmal noch nicht, sondern wir machen jetzt parallel die Premium von dem Jean-Luc Le Gall auf.
Ja.
Damit man auch mal das unterschiedliche Fleisch sieht. Ich mache das jetzt auch von hier. Ein bisschen Kraft muss man haben. Knack, zack, da hoch. Und einmal den Muskel weg. So. Das war's.
Ich glaube, wenn ich das machen würde, wäre die auch so hinterher geschnetzelt. Das Tata.
Ja gut, ich meine, das sind die Risiken. Wenn man da keine Übung hat und man macht das vom Scharnier hinten aus, läuft man Gefahr, wirklich in das Fleisch zu stecken und dann blutet die aus. Umgekehrt ist von der Seite immer das Problem, dass man vielleicht ein bisschen Schale mit hier reindringt. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, deswegen erkläre ich gerne beide Situationen. Auch hier Wasser wegkippen. So, und jetzt können Sie mal die Austern nebeneinander sehen. Ich weiß nicht, ob man das dann auch vielleicht im Film, im Bild sieht. Die ist viel, viel fetter, weil das ist die Premium und das ist die magere. Dann sehen Sie die Färbung, jetzt in dem Falle noch nicht so extrem, das wird aber jetzt kommen die nächsten Tage. Die ist immer so ein bisschen bräunlich und häufig sogar grünlich, weil das liegt an einer etwas anderen Algenform. Also das Marennbecken, da fließt die Gironde rein. Der Salzgehalt in der Bucht ist einfach niedriger und insofern hat die Austern auch einen anderen Geschmack, ne? So, und das ist das Fett und das ist das Ergebnis dieses Auffettens in den Clairs. Ne, hier ist viel, viel kleiner als hier.
Okay, ja. Dann guten Appetit.
Danke. So, und hier geht es jetzt darum, was wir eben schon kurz besprochen haben. Auch hier einfach den Muskel unten wegmachen und die Auster ist jetzt lose. Ich kann die jetzt hier einfach so rausziehen.
Auf geht's.
So. Ja gut, in dem Fall habe ich jetzt nicht mehr mir eine Gabel geholt, muss ich halt schlürfen. So, das ist jetzt die Finde Marenne. Gelöst ist sie und es wird geschlürft. Und jetzt kommt der wichtige Punkt.
Kauen.
Jetzt merkt man wirklich die Süße. Mhm. Die entwickelt sich wirklich süßlich.
Ja, Mund. Interessant.
Und die jetzt hier.
Darf ich nochmal wiederkommen, wenn ich nicht mehr schwanger bin? Ja,
unbedingt. Und die jetzt hier ist hinten jodig, wird die dann.
Diese, die Sie jetzt haben, ne? Das ist die?
Premium Legal.
Die aber dickere.
Ja. Die ist halt Finestre, also wirklich westliches Ende der Bretagne.
Ja.
Extremer Salzgehalt, also das ist ich finde, die ist super rein und sauber.
Ja.
Ich bin totaler Fan von denen auch.
Ja.
Aber für Austernanfänger empfehle ich eher die Marenne eben durch die Süße.
Okay, verstehe.
Ne? Das ist, vor allem, also die, das ist ein krasserer Unterschied, wie die Auster sich geschmacklich im Mund entwickelt.
Ja, dann merkt man das mehr.
Und dann verstehen die Leute sofort.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja oft was damit zu tun, wenn man es einmal sozusagen nachvollzogen hat, dass man dann einfacher das beim nächsten Mal auch nachschmecken kann, wenn es vielleicht etwas subtiler ist, ne, im Prinzip. Ja. Ja, wunderbar. Kleines Zwischenfrühstück. Ja, fantastisch. Sie haben vorhin gesagt, es ist ein extrem gesundes Nahrungsmittel.
Mhm.
Warum ist das so? Aus Ihrer Sicht?
Gar nicht mal aus meiner Sicht, sondern objektiv ist es das Nahrungsmittel mit dem absolut höchsten Zinkgehalt.
Aha.
Es gibt kein Nahrungsmittel, was mehr Zink enthält.
Ja.
Und Zink ist natürlich wichtig für Haare,
Abwehr,
Fingernägel,
ja.
Immunabwehr.
Stimmt.
Daneben ist der gesamte Vitamin B-Komplex drin, Vitamin E, A, alles.
Hm.
Aber extrem, wie gesagt, ist Zink. Die genauen Daten muss ich eigentlich immer wieder mal nachlesen, vergesse ich gerne. Ja, und dann, wie gesagt, reines Eiweiß, keine Fette, nichts hoher Mineralienanteil.
Hm.
Ich glaube, Selen ist auch drin. So. Also es ist wirklich ein gesundes, gut überwachtes Lebensmittel, muss keiner Scheu haben,
ja.
Nach dem Motto, wird schlecht.
Ja. Jetzt ist es so, ich habe immer gedacht, Mensch, Austern, ja, hätte ich schon mal Bock drauf, mich ein bisschen mehr zu beschäftigen, aber ich wohne ja nun wirklich Zeit meines Lebens ziemlich im Inland, mhm. bis auf meine Geburt in Hamburg, aber da war ich wirklich noch zu klein für Austern. Und habe dann immer gedacht, Mensch, ich müsste doch einfach mal dann, wenn ich mal an der Küste bin irgendwo, ne, so sagen wir mal Frankreich oder Belgien oder wo auch immer, dann würde ich es mal wagen. Aber ehrlicherweise war ich dann da nie in der Gegend, wo ich gedacht habe, ja, hier gibt es offensichtlich Austern, die stehen hier auf Karten in Restaurants, da kann man das gut machen. Jetzt offensichtlich sind Sie der Überzeugung, dass man durchaus auch im Inland Austern essen kann, sonst würden Sie ja nicht in Düsseldorf ein Austernrestaurant machen.
Ja.
Wie funktioniert das, dass ein Lebensmittel wie Austern in Düsseldorf gut verzehrbar ist? Also was sind da die Wege sozusagen und die Zeiten?
Ja, das ist, glaube ich, auch eines unserer größten Alleinstellungsmerkmale und Qualitätsmerkmale, ist eben die Logistik.
Ja. Ja.
Ich bestelle die Austern beim Hersteller direkt.
Mhm.
Und habe also eine Logistik, die heißt, dass ich innerhalb von 24 Stunden von der Bestellung bis Eintreffen hier im Café de Bretagne innerhalb von 24 Stunden die Produkte frisch habe.
Ja.
Und das ist
also
ausgeklügelt.
Also müssen Sie bestellen bis morgens um 8 und am nächsten Morgen kommt das her?
7 Uhr sind die Sachen hier.
Ja, okay, verstehe.
So, und die genauen Wege verrate ich mal nicht, verrate nur so viel, es ist sehr kompliziert, das erstmal einzurichten. Weil ich die werden also von der Bretagne, werden die einmal umgeladen, entweder in Rungis, wo ich auch bestelle, größter frischer Markt der Welt, Paris, oder über Boulogne-sur-Mer, weil die werden mit so großen Fahrzeugen wiederum erstmal transportiert von Frankreich, dass die hier bei uns in der Altstadt gar nicht die Kurven kriegen. Deswegen müssen die, ja. Und deswegen müssen die dann auch auf kleinere Autos umgeladen werden und auch das Tempo
damit
zu halten.
Damit die hierher kommen.
Ja, dass die dann hierher kommen.
Okay.
Das ist aber eigentlich der Hauptwitz und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich sehe, warum wir nicht so eine ausgeprägte Austernkultur in Deutschland haben.
Weil wir
da
nicht drankommen.
Weil wir nicht drankommen, beziehungsweise wir kommen schon dran, aber die Austern sind dann entsprechend älter. Also ich habe mich mit der Metro immer länger unterhalten. Die sind definitiv, wenn die in der Metro ankommen, mindestens 1-2 Tage älter, als wenn sie hier sind.
Mhm.
Jetzt kommen die in der Metro, aber zentral in Frankfurt an, werden auf die Metromärkte verteilt. Und jetzt kommt, ich sage immer gerne, der Italiener Schnüdeldütz und sagt, ich nehme mal 6 Austern auf die Vorspeisenkarte. Dann kauft er die in der Metro, weil er keine anderen Bezugsquellen erstmal hat. Das ist jetzt alles nur ein fiktives Beispiel.
Ja,
ne? Keine anderen Bezugsquellen. Und dann stehen die auf der Karte und dann verkauft er die ja auch nicht so gut.
Ja.
Weil ist jetzt auch mal neu, Sonderaktion auf der Karte. So, und die Auster hält sich, was viele Leute auch nicht wissen, durchaus 2-3 Wochen, dass die nicht schlecht ist, nicht kaputt geht oder so. Oder giftig, gefährlich. Ist kein Problem, auch 3
Vorausgesetzt,
Wochen.
Vorausgesetzt, man kühlt sie durchgehend, nehme ich an.
Und richtig, das ist auch das nächste Thema. Weil eine Auster muss gekühlt sein zwischen 6 und 12 Grad.
Ja,
die meisten
nicht
Leute.
Zu kalt.
Kühlen die zu kalt,
ja,
dann fährt die den, genau, dann fährt die nämlich den Stoffwechsel runter und dann war es das irgendwann. So, und das Problem aber ist, ich behaupte jetzt mal frech nach 13 Jahren mit von mir aus 20 Austern die Woche, Wenn Sie mir eine Auster geben, sage ich Ihnen auf 2 Tage genau, wie alt die ist.
Okay.
Weil die Auster über die Zeit den Geschmack wirklich verändert und für mich in die unangenehmere Richtung. Also das heißt, die wird intensiver, bis irgendwann wirklich nicht mehr wohlschmeckend.
Also man könnte sagen, sie kriegt ein Ogü, was man nicht so will.
So, ja, schön ausgedrückt.
Mit anderen Worten, bei Austern stimmt das wirklich, je frischer, desto besser.
Ja.
Okay.
Was aber nichts damit zu tun hat, dass die schlecht ist, das will ich nicht sagen.
Aber sie schmeckt dann nicht mehr.
Sie schmeckt dann nicht mehr
oder
so.
Jedenfalls nicht,
und
was man möchte.
So, und das ist aber das, was ich hier immer wieder höre oder wo es dann zu Ihrer Eingangsfrage kommt, dass die Franzosen sagen, hier sind die Ausländer sogar besser als bei uns.
Ja, weil die da 3 Tage rumliegen, bevor sie jemand ist.
Bei mir wird keine Auster älter als eine Woche, geht gar nicht. Okay. Also passiert eher mal, dass mal einer ausgeht. Aha. Ich werde 3-mal die Woche beliefert, mindestens 2-mal, aber meist sogar 3-mal die Woche. Das ist immer frisch. Also,
Umsatz quasi.
Ja, die drehen sich und ich habe immer die frischen Austern da.
Ja.
Und das ist das, was die Gäste eigentlich quotieren hier auch.
Okay, und wenn ich jetzt, man kann ja bei Ihnen Austern hier vor Ort essen, da gehe ich mal davon aus, dass sie die frischesten sind, die man kriegen kann. Aber wenn ich jetzt kaufen würde und nach Hause mitnehme, was würden Sie mir denn dann raten? Was mache ich dann? Wie viel Zeit habe ich? Die Uhr tickt.
Eine Woche.
Okay.
Kein Problem.
Gut, aber ich meine, dann schmecke ich schon die Woche, ne? Nach einer Woche schmecke ich es,
mit anderen Worten. Ja, ja, ja.
Also besser direkt eigentlich.
Je frischer, umso besser, grundsätzlich. Okay. Aber wie gesagt, eine Woche geht noch, abgesehen davon, wenn Sie die nicht im Vergleich haben oder nicht diese Übung haben, wenn Sie vielleicht nicht so merken. Wenn es dann älter als eine Woche wird, dann werden Sie sagen, ach, die ist aber jetzt heute nicht so lecker oder so. Ne? Nein, die ist nicht schlecht. Aber
ich kann mich das nicht trauen.
Das ist aber das Ding, wo die Leute dann eben sagen, ich weiß nicht, warum
der Austausch schmeckt. Was ich noch weniger möchte als eine Fischvergiftung, ist eine Muschelvergiftung aus irgendwelchen Gründen. Das ist aber ein emotionales Thema.
Nö, definitiv.
Ja. Sind Austern Luxus?
Für mich eigentlich nicht, nein.
Nee, für Sie nicht.
Nee.
Aber generell?
Für viele Leute vom Image her ja. Und ich sag mal, von der Preisgestalt oder von der Preisseite her, würde es wahrscheinlich schon auch noch als Luxusartikel bezeichnen.
Was kostet denn der Spaß?
Also sag mal, die günstigsten Austern hier zum Mitnehmen 2 Euro.
Pro Stück.
Pro Stück, ich glaube 1,80 oder sowas fangen die an für 3 und gehen dann aber auch mal bis 4 Euro, 4,50 Euro hoch. Ne? Je nachdem, aus welcher Region, in welcher Größe und so weiter.
Ja.
Und dann kommt natürlich nochmal ein kleinerer Zuschlag, wenn man im Restaurant verzehrt, weil wir es natürlich öffnen müssen, spülen müssen, Eis dabei ist und da sind ja die ganzen Nebenkosten zu berücksichtigen.
Und im Winter möchten Sie auch den Laden beheizen, das ist natürlich klar.
Genau.
Okay, verstehe. Gut, also das heißt, wenn Sie sich so, sagen wir mal, Sie könnten sich was wünschen und Sie könnten sich ein bisschen eine bessere Austernkultur in Deutschland wünschen. Ne? Sie haben ja gesagt, könnte ist noch Luft nach oben.
Ja.
Was würden Sie sich denn dann so vorstellen, wie die Leute damit umgehen?
Na, so wie wir es jetzt eigentlich gerade gemacht haben.
Einfach mal zwischendurch eine kleine Austerschnabulie.
Ja, und sehr, sehr unkonventionell und das nicht so als, ach.
Weiße Tisch servierten Champagner.
Deswegen ja auch hier der Laden, so wie er ist, sehr, sehr einfach. Hier kann die Austernschale auf dem Boden fliegen. Nein, es ist, man sollte eigentlich, kein, wie wir Düsseldorfer sagen, kein Heckmeck drum machen.
Wir trinken hier schon nicht aus Pappbechern bei Ihnen, wie ich hier sehen kann, sondern durchaus auch Weingläser. Aber ich verstehe, was Sie sagen. Das heißt einfach auch mal so einen kleinen Austernsnack zwischendurch?
Ja, klar.
Okay.
Also wir verkaufen ja auch einzeln oder 2er-Pakete oder gerne eben auch unsere Degustationsplatte Vitre Royale, wo ich dann 4 verschiedene Sorten mit verschiedenen Größen, Herkünften und so weiter mal gegeneinander testen kann.
Ja.
Einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen und so ein paar Vorurteile ablegen in die eine und andere Richtung.
Apropos Vorurteile oder alte Klischees, Austern nur in Monaten mit R ist mittlerweile Quatsch, oder? Wir können kühlen mittlerweile auch im Sommer.
Ja, das hat aber weniger noch mit der Kühlerei zu tun. Das ist dann als Argument genommen worden. Aber eingeführt wurde das eigentlich, die ureuropäische Auster, Belong, die ich eben beschrieben habe, war vom Aussterben bedroht. Und wie ich auch schon kurz gesagt habe, ganz genau, die vermehren sich im Sommer.
Ja, ja.
Und das war dann eine Schonzeit, die verordnet wurde.
Okay.
Das ist eine, daraus wurde dann die Kühlkette.
Ja.
Daneben vermehren die sich auch heute noch im Sommer. Das heißt, dann haben die diese Milch, von der ich gesprochen habe. Die Frage, mit der Frage werde ich auch gerne immer wieder konfrontiert. Sind Ihre Austern schwanger?
Nein.
aber da ist eine relativ neue Entwicklung vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren. Gibt es sogenannte Sommeraustern. Die können nicht schwanger sein, also sprich Milch beinhalten.
Ein Zuchtprodukt.
Und zwar ein Zuchtprodukt. Und zwar hat man über Hetra polyde Austern. Das heißt, eine Auster ist wie bei einem Mensch, die haben zwei Chromosomensätze. Dann wurden Austern gezüchtet mit vielen und aus diesen mit zwei wurde eine Tripolyde. Die hat drei Chromosomensätze. Und die Tripolyde Auster, die kann sich nicht vermehren und wächst etwas schneller und wird nur in diesen Monaten, sagen wir frühestens Juni bis spätestens September, verkauft, um einfach die sich noch vermehrenden Austern zu schützen.
Ja.
Und der Verbraucher hat eben diese Milch nicht
mehr. Verstehe.
Man kann
Aber es klingt trotzdem für mich so, als wäre Austern ein gutes Wintergericht.
Ja, ja. Also ich sag mal so, dass das Ding ist, im Sommer, wenn die Wassertemperaturen ansteigen, steigt auch das Algenwachstum und all dieses. Und dann ist natürlich auch schon mal immer so ein bisschen gefährlicher. Auf der anderen Seite sind die fetter.
Okay.
Für mich persönlich sind die Austern am besten eigentlich so September, Oktober. Da ist, jetzt sag ich mal andersrum, haben sie geleicht. Ne? So fangen an, sich richtig wieder zu erholen, Sommer vorbei. Also die sind klarer, brillanter und geschmacklich einfach toll. Aber ich kann Austern wirklich zu jeder Zeit empfehlen und sie immer essen. Gerade auch im Sommer bei tollem Wetter. Ja. Wie gesagt, ein leichtes Glas Wein dabei. Bon Appetit.
Wunderbar. Okay, also wir sehen uns im November wieder.
Das würde mich sehr freuen.
Und ich danke sehr herzlich fürs Gespräch und für die Informationen, Rolf Breitner.
Dankeschön für die Frage.
Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut einfach in die Shownotes dieser Episode. Und wenn ihr was sagen wollt, Fragen, Feedback oder Themenanregungen, dann gerne an brunch@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 01608080844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit.
Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.